Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für innovative Führungskräfte aus der Altenhilfe. Mein Name ist Olga Sophie Enolat und ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim. Und endlich ist auch wieder mein Co-Host dabei. Ich habe ihn schon vermisst. Stefan Graue, Geschäftsführer der Diakonie Vohwinkel. Hallo Stefan.
Hallo Olga, hallo lieber Gast. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ich freue mich sehr auf die neue Folge. Heute mit einem tollen Gast, wie ich finde. Das Thema ist auch sehr spannend, was er mitgebracht hat. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Ich will auch sagen, wir sind beide heute mal mobil. Ne? Wir sind nicht im Office, sondern wir sind beide heute mal mobil. Das hatten wir vorher auch noch nicht.
Stimmt, wir sind beide im Homeoffice.
Ja,
aber ich bin
Urlaub.
Froh, dass du wieder dabei bist. Und schön, wie mysteriös du anteasern kannst. Das hast du richtig gut drauf. Dann komme ich mal zu unserem Gast. Das ist nämlich Olaf Beckmann. Und Olaf
Hallo.
Hi Olaf.
Grüßt euch.
Schön, dass du da bist. Olaf ist Referent Versorgungsinnovation im Bereich Gesundheitsmanagement bei der AOK Rheinland-Hamburg. Und Olaf und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, denn ich begleite schon von Anfang an eigentlich das Modellprojekt SGB Reha der AOK Rheinland-Hamburg mit. Und ich glaube, ich muss einmal die Zuhörenden so ein bisschen abholen, obwohl ich auch denke, dass das Projekt oder SGB Reha vielen wahrscheinlich ein Begriff sein dürfte. Also SGB Reha hat eigentlich seine Anfänge bei der evangelischen Altenhilfe Mülheim an der Ruhr. Dort wird wirklich seit sehr langer Zeit schon nach diesem therapeutisch-rehabilitativen Ansatz versorgt. In den Einrichtungen Haus Ruhrgarten und Haus Ruhrblick ist also die Geburtsstätte quasi von SGB Reha. Und die AOK Rheinland-Hamburg und Olaf und sein Team haben diesen Ansatz dann in ein Modellprojekt gegossen, an dem 11 Pflegeeinrichtungen aus dem Rheinland und aus Hamburg teilgenommen haben. Und ich habe das immer so begleitet, war bei ganz vielen Treffen dabei, also durfte ich dabei sein und habe berichtet. Und Ende März dieses Jahres war dann das Abschlusstreffen, weil da endete auch die Interventionslaufzeit. Das Projekt wurde ja gefördert vom gemeinsamen Bundesausschuss. Und danach wäre es eigentlich ja vorbei gewesen, aber Olaf und seinem Team ist eigentlich wirklich was ganz Tolles gelungen. Und zwar haben sie mit Zwischenfinanzierung eine nahtlose sichergestellt bis Ende März 2027 durch die Edgar und Nina Kummerfeld Stiftung. Und das ist, finde ich, schon was ziemlich Besonderes, weil ihr euch nicht damit zufrieden gegeben habt, dass es jetzt einfach zu Ende ist, sondern ihr habt gesagt, das ist so toll, das muss weitergehen. Und das hat dann auch funktioniert. Olaf, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, SGB Reha, was ist das überhaupt, dieses Modellprojekt? Also wie sind eure Einrichtungen eigentlich gestartet? Was ist dann passiert und was kam am Ende raus? Also vielleicht kannst du das mal kurz und knapp zusammenfassen für uns.
Ja, sehr gerne. Erst nochmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf bei euch. Und auch nochmal vielen Dank an dich, Olga, und deine ganzen Kollegen, die das Thema ja nicht nur begleiten, sondern auch so ein bisschen kommunikativ unterstützen, insbesondere ja auch in die Fachwelt und auf die Art und Weise ja auch für uns unterstützend tätig sind. Weil du hattest ja gesagt, ja, dann wäre es mit dem Projekt oder mit der Versorgung im Projekt vorbei gewesen, aber eigentlich fängt ja jetzt die Arbeit erst an, ne? Weil wir wollen ja nicht nur am Ende ein Projekt des Projektwillens umgesetzt haben und evaluiert haben, sondern mit dem Projekt mehr systemisch erreichen. Das ist unsere klare Zielsetzung, sowohl als AOK Rheinland-Hamburg als auch insbesondere unserem Vorstand, Herrn Mohrmann. Und jetzt fängt quasi aus dem Projekt heraus, zu dem ich gerne gleich kurz was berichte, erst explizit die Arbeit an, nämlich das Ganze dann irgendwie in die Fläche zu bekommen und nicht wieder als Schubladenprojekt verschwinden zu lassen oder als Insellösung weiterzuführen, so wie wir es gerade in dieser Finanzierungsform nach dem Ende der Versorgung aus Projektmitteln machen. Aber ganz klar halt mit der Zielsetzung, die Einrichtung nicht nur in diesem Zeitraum und darüber hinaus diese 11 Stück mitzunehmen, sondern schon in der Pflege ganzheitlich was zu verändern. Und wie du gefragt hast, was ist SGB Reha? dieses Projekt, Pseudonym, das klingt immer ganz kurz gebündelt und ja, leicht zu merken, aber hat eigentlich nichts mit Sozialgesetzbuch an sich zu tun und auch nicht nur mit Rehabilitation. Also vielleicht hätten wir uns beim nächsten Mal da so ein bisschen ein besseres Projektakronym überlegen können. Aber die Kurzform kommt eigentlich aus sektorenübergreifende gerontopsychiatrische Behandlung und Rehabilitation in Pflegeheimen.
Wow, das als Projekt über die Lippen wie.
Deshalb als Projekttitel wäre vielleicht auch nicht gut gewesen. Aber das, was wir da drin als Pflegeansatz jetzt evaluieren, wird in Zukunft auch aus dem Projekt heraus, ja, weil das Projekt ja dann auch nächstes Jahr im Sommer dann offiziell beendet ist mit Abgabe der Evaluationsergebnisse. Dieser Pflegeansatz firmiert jetzt den Begriff Präventionspflege. Und so wollen wir ja das, was wir uns in dem Projekt als ja, pflegerischen, therapeutischen Ansatz überlegt haben, in Zukunft dann halt auch in die Fläche bekommen. Also Präventionspflege wäre da der Begriff. Und wie du schon gesagt hattest, über die evangelische Altenhilfe Mülheim an der Ruhr und die beiden Einrichtungen dort, ist Herr Mohrmann, also der Vorstand von uns, angesprochen worden vor einiger Zeit von Oskar Dierbach, dem damaligen Pflegeverantwortlichen, und hat gesagt, ey, du, was wir hier machen, das ist halt nachhaltig erfolgreich und das ist mehr Pflege, als es bisher irgendwie systemisch finanziert und auch gedacht ist. Wir machen hier viel für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und das machen auch alle anderen Pflegekräfte oder Professionskräfte. Und wir finden, dass es es wert, mal auszuprobieren und über unsere Einrichtung hinaus zu kommunizieren und auch über euch als Kostenträger irgendwie bekannt zu machen. Und aus dieser Ansprache ist dann die Idee für dieses Innovationsfondsprojekt SGB REA entstanden. Das ja beim, ja, Innovation ist ja ein dehnbarer Begriff in dieser Form von Projektumsetzung. Also bis es dann zur Idee, zur Antragstellung und zur Bewilligung kommt, geht ja immer ein bisschen Zeit ins Land. Aber gestartet sind wir dann im Sommer 2022 und waren erstmal in dieser Zeit, das war ja so die erste Zeit nach Corona, mit der Herausforderung konfrontiert, überhaupt Einrichtungen zu finden, die nach dieser ganzen sehr intensiven, arbeitsreichen Zeit, ja, und nach der extrem hohen Belastung, die damit verbunden war in der Pandemie und in mittelfristiger Zukunft mit Stichwörtern wie Personalbemessungssystem und sowieso grundsätzlichen Änderungen in der Pflege jetzt nochmal Lust haben. Lust, glaube ich, war nie das Problem, aber die Kraft, ehrlich gesagt, haben, sich in unserem Projekt zu beteiligen. Und da sind wir bei vielen Einrichtungen gewesen, primär in unserem Versorgungsgebiet der AOK Rheinland-Hamburg, also in Hamburg und im ja, südlichen Nordrhein-Westfalen, und haben dort unser Projekt vorgestellt und sind grundsätzlich immer auf Begeisterung gestoßen. Aber oft halt auch verbunden mit dem Satz, wir schaffen das jetzt nicht nochmal. Also das muss man vielleicht hier auch nochmal deutlich sagen, wie dankbar wir diesen 11 Einrichtungen sind, die es dann im Projekt geworden sind, sich hier daran zu beteiligen und nicht nur die Mühen, sage ich jetzt mal, auch nochmal so neuen Ansatz zusammen mit diesen zu evaluierenden administrativen Instrumenten, die damit verbunden sind, umzusetzen, sondern auch überhaupt sich irgendwie zu sagen, ja, wir machen das hier, das Ganze nochmal, wir machen neben der Dokumentation, die überfrachtet uns im Alltag, auch nochmal eine Evaluation und Erhebung für das Projekt, was ja ausgewertet werden soll. Und am 1.4.2023 sind wir dann mit der Versorgungsumsetzung gestartet. Das heißt, wir hatten die Einrichtung an Bord und haben dann mit den ersten 4 Einrichtungen die Versorgungsumsetzung ja, umgesetzt und begleitend gestaltet. Und dann hatten wir das immer im Wechsel von 6 Monaten. Das heißt, die ersten 4 Einrichtungen haben das für 6 Monate umgesetzt. Die anderen 7 respektive 8 Einrichtungen waren dann in der Kontrollgruppenphase. Nach einem halben Jahr haben die 4 Einrichtungen weitergemacht. 4 weitere sind hinzugekommen und 8 Einrichtungen haben den Ansatz umgesetzt. Und die letzten 4 waren in der Kontrollgruppe, in der Wartegruppe, in der Vergleichsgruppe. Und dann ab dem dritten Mal 6 Monate waren dann alle Einrichtungen an der Intervention oder Versorgungspflegeansatzumsetzung beteiligt. Finanziert aus Projektmitteln. Wir haben uns schon natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir das vergüten. Das muss ja auch im Finanzbudget dann aus dem Gesundheitsfonds, wo die Innovationsfondsprojekte ja zugreifen, finanziert werden. Aber vergütet aus Projektmitteln und die Versorgung, wie du es angesprochen hattest, einleitend, ist dann dieses Jahr zum 31.03. für alle Einrichtungen beendet worden Und dann ist es ja, glaube ich, ein grundsätzlicher Webfehler im Innovationsfonds. Wie geht es dann weiter? Man baut mühsam Strukturen auf und die baut man ja nicht auf, um sich selbst zu beschäftigen und ein paar Universitäten und auch um die Einrichtungen, die nur darauf gewartet haben, dass wir da vorbeikommen und wieder eine neue Idee vorstellen, sondern man macht das Ganze ja, weil man davon ausgeht, dass es was Innovatives und das ist etwas, was wir weiterführen wollen, weil es erfolgreich ist. Und dieses Ansinnen oder dieses Gefühl haben wir und deshalb wäre es natürlich fatal gewesen, dann zu warten, bis irgendwann der Förderer, derjenige, der das Geld gibt, dann bewertet, ob das Ganze weitergeführt werden soll und in der Zwischenzeit machen die Einrichtungen aber so weiter wie vorher und das alles, was sie da auch mühsam an Motivation, an ja, an neuem Doing, vielleicht auch an neuem kulturellen Ansatz für sich in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, im eigenen internen Standing aufgebaut haben, muss dann wieder neu aktiviert werden oder wird in dieser Zwischenzeit bis zur Förderempfehlung nicht weitergeführt. Ich glaube, das wäre fatal für das, was wir damit vorhaben. Und das wäre aber auch, glaube ich, ja, nicht, wie kann man das nennen, nicht kein positives Bild den Einrichtungen gegenüber, die sich ja dort wirklich in dieser Zeit mit den von mir genannten Rahmenbedingungen ja wirklich so intrinsisch und auch so motiviert gezeigt haben. Und deshalb war es uns halt wichtig, das auf jeden Fall für die nächsten 2 Jahre weiter zu finanzieren, für unsere Versicherten dann im Rahmen eines Selektivvertrags nach 140 ASGB 5 und extern finanziert über die sehr enge und tolle Partnerschaft, die wir mit der Edgar und Nina Kummerfeld Stiftung für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung haben, die nicht bei der AOK Rheinland Hamburg versichert sind.
Genau, also ihr habt es über einen Selektivvertrag sichergestellt für eure Versicherten und die anderen, ja, die werden, glaube ich, mit, ja, ich glaube, 1 Million hat die Edgar und Nina Kummerfeld Stiftung jetzt gegeben, um das aufrechtzuerhalten, auch für die anderweitig Versicherten. Und ich glaube, wir müssen aber noch mal ein bisschen drauf eingehen, SGB Reha, was passiert da eigentlich? Ich habe, also bei euch gesprochen haben ja auch sozusagen die, ja, die VertreterInnen von Haus Ruhrgarten und Haus Ruhrblick bei der Abschlussveranstaltung haben die so ein bisschen erzählt. Und ich fand das super beeindruckend, weil die erst erzählt haben, dass eine 79-jährige Frau in die eigene Wohnung zurückgekehrt ist. Eine 85-jährige konnte ebenfalls die Einrichtung nach 1,5 Jahren wieder verlassen. Sie ist zwar demenziell verändert, aber sie konnte dann, glaube ich, wieder zu ihrem Mann ziehen. Also eigentlich, dass man wirklich Menschen, die in ein Pflegeheim kommen, wieder so fit macht, so selbstständig macht, dass sie wieder in die eigene Häuslichkeit zurückkehren können. Das ist, finde ich, super beeindruckend. Das sind jetzt die ganz, ganz besonderen Geschichten. Aber eigentlich geht es ja darum, glaube ich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner so viel Selbstständigkeit wieder zurückerlangen wie eben möglich und dass man dann eben auch wirklich da multiprofessionell auch zusammenarbeitet und auch Menschen einstellt, die wie zum Beispiel Sporttherapeuten, Sporttherapeutinnen, die dann wirklich immer wieder Übungen machen mit den Menschen, die Zeit dann auch dafür haben, Zeit, die vielleicht außerhalb eines solchen Projekts auch nicht so gegeben ist. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, Olaf?
Ja, hast du. Die Rückkehr in die Häuslichkeit ist nicht unbedingt der Standard, den wir im Rahmen des Projekts erfüllen könnten. Das hat unterschiedliche Gründe. Kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Ich glaube, wichtig ist noch mal, und das hattest du ja aber auch richtigerweise ja gesagt, über den Bericht des Haus Ruhrgarten der Evangelischen Altenhilfe. Es ist ein Ansatz, der aus der Pflege kommt. Und ich möchte halt auch nochmal hier diese Zeit nutzen, mit euch nochmal deutlich zu machen, dass wir hier ganz bewusst als Kostenträger, als AOK Rheinland Hamburg, ich persönlich, der ja mit Stolz auf dieses Projekt und meine Einrichtung guckt, die sich da engagieren, aber der nicht aus der Pflege kommt, dass wir hier nicht sagen, wie gepflegt werden soll. Also wir werden hier nicht etwas aufdoktrinieren unter dem Motto, so ist es richtig und so müsst ihr das machen, weil ihr das bisher nicht macht. Das möchte ich nochmal ganz deutlich klarstellen. Es ist ein Ansatz, der aus der Pflege kommt und für die Pflege ist. Und wir als AOK Rheinland Hamburg in unserer Rolle als Kostenträger, ja, ich bin kein DKV-Ureigengewächs. Ich glaube auch die Rolle, die wir da als Kostenträger manchmal im System spielen, gezwungenermaßen, ist auch nicht immer vielleicht die positivste bei den Einrichtungen, die mit uns in Verhandlungen gehen müssen. Aber wir übernehmen hier eine Anwaltschaft und vertreten diesen Ansatz im Rahmen dieses Projekts als Projektorganisation, um in der Pflege für die Leute, die da auch arbeiten, also es sind zwei Seiten der Medaille. Einerseits natürlich für die zu Pflegenden, für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung in der stationären Pflege, aber natürlich auch für die Leute, die dort arbeiten und das ihr Arbeitsumfeld nennen, für die wirklich nachhaltig was zu verändern. Und mit diesem Ansatz, der wird sicherlich auch, vielleicht kommt auch nochmal eine Frage von euch, so ökonomische Effekte jetzt zeigen. Die Herausforderung ist immer bei diesen Projekten, schafft man das im Rahmen der Projektlaufzeit in dieser Intensität nachzuweisen? Weil ich glaube schon, das sind ja Effekte mit Blick nach vorne, die mittel- und langfristig wirken. Dann auch, glaube ich, für das Finanzierungssystem der sozialen Pflegeversicherung und fürs Gesundheitssystem insgesamt. Aber der andere wichtige Faktor ist eigentlich dieses ethische Bild. Und da hattest du es richtig und auch angesprochen und erklärt, dass wir davon ausgehen, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen genau noch so Potenzial, Mobilitätspotenziale haben wie jeder andere Mensch auch. Und die haben auch genau die gleichen Wünsche, wie sie den restlichen Lebensabschnitt verbringen wollen, wie wir als junge Menschen mit vielleicht einem längeren zeitlichen Horizont auch. Der Unterschied ist, dass die Menschen dort vielleicht aufgrund ihres Alters oder aufgrund vielleicht da parallel laufender Krankheiten oder Erkrankungen oder Gebrechlichkeiten dafür länger brauchen. Aber die Potenziale kann man genauso heben. Man muss halt, glaube ich, sich nur realistisch anschauen, sind die umsetzbar? Und man sollte es nicht über den Kopf der zu Pflegenden machen, sondern mit ihnen gemeinsam. Und in dieser Rolle, die man dann in der Pflege einnehmen kann.
Ja, jetzt ist Olaf kurz mir uns weggebrochen, ne, Stefan?
Ist kurz weggebrochen, genau.
Aber ja. Pflege als gestaltender
als
Akteur.
Gestalter, so sollte der Satz, glaube ich, enden. Ja,
ja, aber vielleicht magst
hatte
du mal
ich noch
deine
so viele Fragen. Ich habe schon ganz wild die Hände hier gehoben.
Ja, es tut mir total leid. Yeah. Du bist irgendwie nicht richtig zum Zug gekommen, aber vielleicht magst du einmal kurz sagen, wenn du jetzt so hörst, Pflege als gestaltender Akteur, SGB Reha, was sind da so als Leistungserbringer so deine Gedanken?
Also erstmal hört sich das ganz toll an. Ich hoffe, Olaf entfriest sich auch gleich wieder oder sein Handy schaltet sich wieder. Er ist ja gerade im Büro, jetzt ist er ganz raus. Okay, vielleicht kommt er gleich nochmal dazu. Sollen wir einfach
wir
ein bisschen weiter
quatschen? Wir sind hier authentisch, ich schneide das auch nicht raus. Wir haben technische Probleme, auch uns ereilt das.
Ja, also um auf deine Frage nochmal einzugehen, ich würde das gleich vielleicht auch nochmal an Olaf adressieren, obwohl ich das nicht so vertiefen will. Von ökonomischen Effekten hat er gesprochen. Also diese und weitere positive Effekte, glaube ich, würden auch in den, da ist er wieder.
Hallo Olaf. Du, wir haben gesagt, wir schneiden das noch nicht raus. Wir gehen damit offen um, dass du gefreezed warst, dass du rausgeflogen bist und dass du jetzt wieder da bist.
Bist wieder da, kannst du uns hören. Olaf hatte nämlich eben von ökonomischen Effekten gesprochen. Ich glaube, dass diese und weitere positive Effekte auch eintreten könnten. Die Zwischenbemerkung muss ich mir heute mal gönnen, wenn in den Verhandlungen die Kostenträger dazu bereit wären, uns auch öfter mal die Hand zu reichen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Da werden wir doch sehr eingeengt, auch wenn das in dem Projekt für die Pflege nicht der Fall ist, was ich sehr begrüße. Denn die Pflege als Profession hat eben auch die hohe Fachlichkeit und weiß, glaube ich, ganz gut, was da das Beste ist. Das finde ich sehr schön, dass ihr das so mitgeht, muss ich ganz offen sagen. Das klingt nach einem wirklich schönen Projekt. Und ich hätte gleich nochmal Fragen zur Implementierung. Und du hast auch von in die Fläche gehen gesprochen. Würde mich interessieren, wie das in andere Regionen und auf andere Träger übertragbar ist. Denn als Entscheider bin ich natürlich daran interessiert, passt das jetzt? Ne? Welche Voraussetzungen muss ich möglicherweise dafür schaffen? Aber eben, ne, also nimm das mal mit und alle Kostenträger, die jetzt vielleicht auch nochmal zuhören im Nachhören, ein Handreichen durchaus mehr an der einen oder anderen Stelle wäre, glaube ich, angebracht und dann kommen wir auch besser in der Versorgung miteinander klar. So, dann kann ich das jetzt abhaken. Olaf, wie ist das denn? Also du hast gesagt, kurz nach Corona gab es Herausforderungen bei der Anfrage. Das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei uns nicht anders. Gab es Schwierigkeiten? Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. Und wenn in die Fläche gehen, das finde ich interessant, ist das Projekt auf andere Regionen und Träger übertragbar?
Genau, da auf den zweiten Teil der Frage definitiv ja. Und wo ich ja kurz dann euch verlassen habe, technisch bedingt, war es mir halt nochmal wichtig zu sagen, ja, es ist auch ein anderes ethisches Bild von Alterwerden in der Gesellschaft, also ein anderes Wahrnehmen von Potenzialen im letzten Lebensabschnitt. Und ich glaube auch damit einen bisschen anderen Blickwinkel auf stationäre Pflege, nämlich dass es halt nicht irgendwie der Endbahnhof ist und man versucht, das maximal herauszuzögern in der eigenen Häuslichkeit, wo man dann aber 12 Stunden vom Fernseher sitzt möglicherweise und nur kurzfristig Besuch vom ambulanten Pflegedienst bekommt und
ja, das quasi als Dämon sieht, dass man in die stationäre Pflegeeinrichtung muss, sondern es ist eigentlich ein Leben nochmal unter Gleichaltrigen, wo halt maximal auf meine individuellen Bedürfnisse im Rahmen dieses Projekts dann eingegangen werden konnte oder im Rahmen dieses Pflegeansatzes. Da muss man sich auch immer korrigieren. Wir reden halt jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr über dieses Projekt nur reden, sondern eigentlich aus den daraus von dir auch angesprochenen Schlussfolgerungen, wie sie denn in die Fläche kommen können. Und dieser Pflegeansatz oder Präventionspflege, so wie wir es ja jetzt in der Kommunikation nennen, ist auf andere Kommunen, auf andere Regionen und auf andere Einrichtungsträger übertragbar. Die Herausforderung ist natürlich, außerhalb von selektivvertraglichen Vergütungsregeln, wird es ja auch angesprochen, dann entweder im Rahmen von Verhandlungen, aber das Ganze zu finanzieren. Und das ist letztendlich auch das, was aus dem Projekt heraus weitergehend als Implikation mitgegeben werden muss für diesen Abschlussbericht. Wir können halt nicht dabei bleiben, dass wir sagen, wir empfehlen hier diesen Pflegeansatz, der ist gut, aber die Finanzierungsstruktur ändert sich nicht. Weil für die Einrichtung, und du kennst es ja viel, viel besser als ich als verantwortliche Leitung, die müssen ja auch schauen, dass sie ihre Kosten refinanziert bekommen. Und momentan vergüten wir halt, je pflegebedürftiger ein Bewohner, eine Bewohnerin bei euch ist, desto höher ist der finanzielle Zuschuss. Das heißt auch da, es gibt ja dann, wo soll denn da auch eigentlich der Anreiz liegen, logischerweise Ressourcen, Zeit, finanzielle Mittel in die Aktivierung zu stecken, wenn das am Ende eigentlich irgendwie ja gut gegenüber der Gesamtgesellschaft oder gegenüber dem Einzelnen ist, aber sich nicht finanziell widerspiegelt. Das heißt, wir müssen hier schon uns Gedanken machen, in welcher Form auch immer, dass wir weg von diesem defizitorientierten Blick auf Pflegebedürftige kommen, hinzu, wir belohnen ganz bewusst die Aktivierung, die Mobilisierung. Und du hattest es angesprochen, Olga, ja, Aktivierung, Mobilisierung, aber daraus entwächst ja dann erst Teilhabe und Lebensqualität. Also die Experten bei uns aus dem Projekt, aus der Pflege sagen immer, Teilhabe, Lebensqualität, schön und gut. Grundsatz davon ist, dass ich aber mobil werde. Aber aus dieser Mobilität erwächst halt vieles. Und du hattest es auch angesprochen, Stefan, ja, die Verhandlungen, ne, die sind halt in dem Rahmen, wie sie jetzt sind. Und da ist es sicherlich schwer, in der aktuellen Struktur diesen Ansatz unterzubekommen. Und das ist, glaube ich, jetzt uns wichtig in der Kommunikation als AOK Rheinland-Hamburg mit dem, was wir jetzt auch politisch erreichen wollen. Gestern erst ein Interview mit Frau Borchert gehört von der CDU, die da ganz bewusst auch immer wieder diese, ja, nicht präventiven, aber diese aktivierenden Maßnahmen, ne, also Prävention ist ja dann Vorpflege, wir haben ja hier schon Pflegebedürftigkeit, immer wieder adressiert und anspricht, aber dazu muss sich halt auch systemisch dann was ändern. Und das bedeutet natürlich auch, ja, eine anderen Blick auf Pflege, wie Pflegebedürftige in der stationären Einrichtung versorgt werden und damit aber auch natürlich einen anderen Blick auf Ressourcen. Und die sollten dann halt nicht nur grundsätzlich vielleicht dann einen Platz in Verhandlungen finden, auf welche Grundlage auch immer. Man muss halt auch sagen, das Haus Ruhrgarten, ne, die haben das in ihrer Pflegesatz, in den Pflegesatzverhandlungen untergebracht, sondern es muss sich dann auch systemisch ändern. Und ich glaube, wir können halt von immer viel gute, innovative Ideen in der Pflege diskutieren. Die bleiben aber innovative Einzelideen, wenn wir nicht systemisch was ändern. Und da wir ja jetzt irgendwie von der großen Pflegereform sprechen, versuchen wir, wenn das in die Fläche kommen soll, um da auf deine Frage nochmal einzugehen, in der politischen Kommunikation jetzt diesen Pflegeansatz auch politisch zu verorten. Und da fangen wir erst an, natürlich nicht, dass wir die Pflege hier auf links drehen. Und auch nochmal, da war ich, glaube ich, auch unterbrochen worden, die Pflege müssen wir davon nicht überzeugen. Die möchte so pflegen und die pflegt auch oft. Wir haben immer wieder den Satz gehört, das machen wir doch alles schon. Wo ist denn die Innovation? Wir haben hier nicht die Raketenwissenschaft irgendwie neu strukturiert und das ist ja auch alles nicht irgendwie high level und ändert das System grundsätzlich. Wir wollen den Einrichtungen bloß, die bereits so pflegen, weil sie so einen Blick, auch einen ethischen Blick auf die Gäste haben und auf die Bewohnerinnen und Bewohner haben, nur die Möglichkeiten geben, die Ressourcen, die Freiräume, die Zeit so auch pflegen zu können und dann das auch vergütet zu bekommen. Es geht eigentlich weniger darum, da jetzt in der Pflege wieder irgendwas zu motivieren und zu ändern. Und deswegen stelle ich das halt hier auch immer wieder klar, sondern darüber, das Projekt politisch in der Selbstverwaltung zu adressieren, dass wir da eine Änderung brauchen. Und das kann halt nicht sein, immer weiter Geld in ein bereits totfinanziertes System zu geben, wo auch an sich genug finanzielle Ressourcen sind, aus meiner Sicht, die bloß nicht entsprechend effizient verteilt werden. Und wenn wir sagen, ja, wir haben hier aber irgendwie einen Fachkräftemarkt und zu wenig Jugendliche und die Boomer-Generation, die wir auch irgendwie mittelfristig jetzt bis kurzfristig pflegebedürftigt wird, es ist kein Geld mehr im System, das glaube ich nicht, sondern man müsste das Geld umschichten und jetzt auch nochmal schauen, investieren wir jetzt in etwas, wo ich aber das Ergebnis nicht von Montag bis Freitag sehe, sondern vielleicht erst in 3 bis 4 oder in 10 Jahren, was dann die Finanzierungsstrukturen der sozialen Pflegeversicherung angeht. Und da heißt es für mich auch persönlich immer, dass man Politiker halt über ihre eigene Legislatur und Amtszeit hinaus überzeugt, meine eine Reform anzugehen, unter der Gefahr, dass ich halt nicht 100% des Erfolges in meiner Person dann einstreichen kann. Aber diesen mutigen Schritt dann da auch mal zu gehen, so wie er jetzt ja auch immer wieder postuliert wird oder auch Frau Wagen, glaube ich, da auch hoffentlich die Notwendigkeit erkennt, das wollen wir jetzt halt mit unseren Forderungen auch nochmal politisch platzieren. Und ein Kern davon ist es halt zu sagen, wir fangen erstmal an mit einer Kommune, einer Einrichtung in einer Kommune, die diesen Pflegeansatz umsetzt. Also, dass man halt da auch, glaube ich, nicht das Gesamtsystem nicht gleich komplett überfordert.
Habt ihr denn die Hoffnung, dass sich das so rumspricht, wie gut eigentlich dieser Ansatz ist, dass ihr das dann so ein bisschen forcieren könnt? Weil ich hatte schon den Eindruck, bei den ganzen Veranstaltungen, auf denen ich sein durfte, da waren ja auch dann die Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Einrichtungen. Und klar, es gab auch Herausforderungen, aber viele waren auch hochzufrieden, weil sie gesagt haben, diese multiprofessionelle Zusammenarbeit auch mit Ärztinnen, mit Pharmazeutinnen, dass man da Fallbesprechungen hat, aber auch, dass man eine zusätzliche Stelle hat, die wirklich nochmal sich auf diese Aktivierung und Mobilisierung der Bewohnerinnen und Bewohner fokussiert, dass dafür wirklich einfach die Zeit dann auch da ist und dass man dann Bewohner erlebt, die eigentlich schon aufgegeben hatten, die dann wieder aufblühen und wieder teilhaben. Es ist nicht so, dass die nach Hause zurückkehren immer, das sind sicherlich vereinzelte Fälle, aber die haben dann, die nehmen wieder teil am Leben, die haben wieder Freude, die ja, und da haben ja auch die Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtung gesagt, und das ist so schön und das gibt auch den Mitarbeitenden so viel zurück, das zu sehen, und das schafft nochmal eine ganz, ganz andere Zufriedenheit dann im Team auch.
Ja, die Hoffnung haben wir schon. Und ich würde auch immer sagen, ja, das, was du gerade sagst, auch dieses, vielleicht dieses Storytelling einzelner Bewohner und sei es aber auch Mitarbeitenden, sollte da eigentlich genug Überzeugung leisten. Also auch da, ne? Also irgendwie zum ethischen Bild, wie wollen wir denn älter werden oder wie wollen wir denn, dass unsere Eltern und unsere Großeltern gepflegt werden? In Deutschland ist es nicht oft ausreichend. Da sind viele andere Einzelinteressen mit verbunden. Oft geht es in diesen ökonomischen Bereich. Aber oft geht es natürlich, und das sage ich ja auch als Organisationssoziologe deutlich, auch um Standesdenken. Also hier geht es ja schon auch darum, Pflege als gestaltenden Akteur wahrzunehmen. Genau wie Stefan gesagt hat, der weiß, was die Bewohnenden brauchen oder die Pflegebedürftigen brauchen, weil er da tagtäglich dran ist. Und da heißt es schon auch so ein bisschen, ja, Pflege mit mehr Kompetenzen auszustatten, was diesen Ansatz angeht. Und ihnen auch quasi dann eine individuelle therapeutische, pflegerische Versorgung in der Ausgestaltung als Aufgabe ins Aufgabenheft zu schreiben. Und das können auch Pflegeeinrichtungen, die dort Tätigen, erfüllen. Aber diejenigen, die wissen, was braucht denn da der Pflegebedürftige, was braucht denn Frau Schmidt um 11 Uhr? Da braucht sie vielleicht keine standardmäßig verordnete Physiotherapie, weil sie da grundsätzlich ihren Mittagsschlaf hält. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da muss man da aber auch flexibel sein und dann auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und ich glaube, dann kann man halt sowohl Ressourcen bei den Pflegebedürftigen heben, als aber auch eine andere Motivation, das haben wir jedenfalls zurückgemeldet bekommen, bei denjenigen, die in dem Berufsfeld tätig sind.
Stefan, kannst du dir das denn für eure Einrichtung vorstellen, nach diesem Ansatz zu arbeiten? Oder macht ihr das vielleicht sogar schon im Rahmen eurer Möglichkeiten?
Also wir haben diese Erfolgserlebnisse, Entlassung in die Häuslichkeit, die haben wir sehr vereinzelt natürlich, aber die haben wir auch. Was wir dafür häufiger haben, ist, dass jemand in einem reduzierten Allgemeinzustand, wie wir das so schön bezeichnen, zu uns kommt, der aber dann durch gute Pflege den Allgemeinzustand in reduzierter Form verlassen kann und sich dann deutlich besser fühlt, mobiler wird und auch mehr in der Gemeinschaft teilnehmen kann. Und so weiter und so fort, dem es also unterm Strich besser geht, das haben wir auch, das sehen wir auch jedes Mal mit Freude. Aber ich denke gerade an Olafs Worte auch nochmal, ne? Totes System, da klingelt es bei mir, totes Pferd, SGB-11, da hatten wir auch mal eine Folge zu. Und wir müssen dieses Muster, also der Kipppunkt, der ist ja schon längst erreicht von diesem toten System. Und wir brauchen ja jetzt solche Projekte, wie Olaf es beschreibt, um diese Muster zu durchbrechen. Und das schaffen wir irgendwie nur, indem wir das evaluieren, das wird ja eine Hochschule begleitet haben, dieses Projekt, Hinterher wird es veröffentlicht und dann wird es an die Politik weitergetragen, um da mal einen Schritt voranzukommen. Und da müssen die guten Geschichten, und da denke ich wieder an Ulrich Zerhusen, ich mache jetzt ganz viele Brücken gerade auf, der gesagt hat, die müssen erzählt werden und richtig, denn sie liegen ja auf dem Flur quasi.
Der war auch Gast bei uns. Erste Folge, ne?
Erste Folge, erstes wichtiges Statement, genau.
Könnt ihr euch anhören, die Folge mit Ulrich, eine tolle Folge. Absolut. Die erklärt auch so ein paar Insider, die wir hier zwischendurch mal haben.
Ja, dafür müsst ihr natürlich alle Folgen hören, ist klar.
Ja, ihr müsst alle Folgen nachhören, sorry.
Ja, und auch die mit Olaf natürlich noch ein paar Mal hören, denn also der Erfolg scheint ja für euch zu sprechen, Olaf. Und auch wenn ich das gerade so ein bisschen flapsig vielleicht formuliert habe, vielleicht müssen wir auch beide Seiten gemeinsam mutiger, du hast auch von Mut gesprochen gerade, mutiger in so eine Verhandlung gehen. Denn mir fallen direkt die nächsten Sachen ein. Es ist Fachlichkeit, die hier refinanziert werden soll. Bisher wird satt und sauber refinanziert, das muss man ja mal so sagen. Fachlichkeit wird da über Bord geworfen, was sehr schade ist und gegen die Profession der Pflege eigentlich spricht. So, und das nächste Beispiel wäre dann vielleicht ein Advanced Nurse Practitioner. Da denken wir gerade drüber nach, um mehr Fachlichkeit ins Unternehmen zu holen, die wird mir auch nicht refinanziert. Dann muss ich auch in Eigenleistung gehen. So, dann muss ich mir eben halt innovativ bleiben. Und wenn wir das gemeinsam tun, und so habe ich dich verstanden, und du wirkst auf mich ja so auch total offen für die innovativen Dinge, und das macht mir dann wieder Spaß, da auch einfach den Ball aufrecht zu halten. Wie siehst du das? Sollen wir einfach gemeinsam mutiger sein und weiter auf Politik irgendwie zurennen und laut sein, oder was machen wir? Klar, ne?
Ja.
Klar, ne?
Was sollten wir machen? Und das haben wir auch, glaube ich, nicht nur in dem Projekt gemerkt, sondern auch deshalb die Verantwortung für dieses Projekt übernommen. Auch die Verantwortung, sicherlich weitere Mitbewerber bei uns auf Kostenträgerseite für diesen Ansatz zu gewinnen. Auch sicherlich da unter dem Fokus, was ich angesprochen hatte, von mittleren bis langfristigen Einspareffekten fürs Gesamtsystem. Genau wie du es gesagt hast, das System ist gekippt. Wir können nicht weiter Geld da reinkippen. Hat auch gerade was mit der aktuellen Finanzlage, glaube ich, der Gesellschaft insgesamt zu tun. Aber wir müssten halt neu strukturiert denken. Bloß wir können halt nicht dann irgendwie nur das Pferd vorne aufzäumen und hinten weiter irgendwie nicht wissen, wo der Schwanz ist und verkehrt rumreiten, sondern man muss das Pferd dann schon komplett von hinten neu aufzäumen. Und dazu gehören aus meiner Sicht nicht nur halt einzelne Ideen, Projekte, sondern neues, ganzheitliches Denken. Und deshalb möchte ich hier auch nochmal sagen, dass das, was wir halt unter Präventionspflege verstehen, natürlich jetzt hier im Rahmen der stationären Versorgung in dem Projekt evaluiert und ausprobiert wurde, aber da nicht stehen bleiben soll, sondern alles, was auch gerade in diesen Schlagworten ist, Präventionsvorpflege. Ich glaube, da ist man sich auch bereits einig. Aber Präventionspflege, wenn man eine Pflegebedürftigkeit hat, kann auch bereits im ambulanten Setting ansetzen, über den teilstationären Bereich gehen hin zu dem vollstationären. Also da auch so eine Art Pflegebiografie, die wir alle ja dann irgendwann haben werden, über diese therapeutischen und diesen pflegerischen Ansatz bewusst zu begleiten, um halt auch solche Effekte, die möglich sind. Und wir hatten es gesagt, ja, oft sind da auch Leute, die brauchen da länger, sind nicht mehr die Rieseneffekte möglich, aber um die frühzeitig abzugreifen. Und da, auch ein Interview gehört, wir müssen wieder vor die Lage kommen. Ne? Also nicht irgendwie erst dann, wenn derjenige pflegebedürftig ist, und gucken, ja, wie gehen wir jetzt irgendwie systemisch mit dem um und was haben wir da noch für eine Ressourcen, sondern eigentlich vor die Lage kommen und in die Lage kommen und ihn in seiner Pflegebedürftigkeit so begleiten, dass er weiterhin möglichst eigenständig, aber auch in eigenen Wünschen mit individuellen Motivationen einen schönen letzten Lebensabschnitt verbringen kann. So, das finde ich nochmal wichtig. Und wir müssen da, glaube ich, mehr an einem Strang ziehen und auch da das Silo-Denken aufheben, weil am Ende sind wir alle erstmal irgendwann in dieser Situation. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sicherlich haben wir alle einzelne Interessen und das ist auch alles schön gut. Das ist auch teilweise unser Job und das ist da unsere Profession, in der wir uns wiederfinden. Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht. Und da müssen wir, glaube ich, auch bestimmte Entscheider gemeinsam auf Augenhöhe in breiter Front zu ihrem Glück zwingen. Und deshalb sage ich hier auch immer heraus, ja, wir haben jetzt dieses Forderungspapier aufgestellt als AOK Rheinland Hamburg. Wir suchen jetzt aktiv weitere Kooperationspartner wie die Caritas, wie andere Dachverbände, die Korian-Stiftung mit Frau Scharfenberg, zivilgesellschaftliches Engagement wie die Edgar und Nina Kummerfeld-Stiftung, den MD-Bund haben wir bereits gewonnen, um auch hier zu sagen, ja, wir können am Ende alle 25 Positionspapiere schreiben, die irgendwie in die gleiche Richtung gehen, es muss sich im Pfleger was ändern. Aber vielleicht schaffen wir es mit einigen starken Akteuren, uns auf ein Positionspapier aus so einem Projekt, wo das evaluiert wurde, getestet wurde, heraus, auf ein Papier zu einigen. Von mir aus machen wir da 10 Logos drauf, aber wir gehen mal geballt und mit unserer Gesamtkompetenz aus unterschiedlichen Sektoren auf unterschiedlichen Ebenen dann auf die Politik zu. Und da bin ich fest von überzeugt, wenn wir weiter so machen, dass wir sagen, naja, auch in Corona-Zeit klatschen auf dem Balkon ist ausreichend, während andere berufliche Professionen auch ganz knallhart danach finanzielle Forderungen gestellt haben, die sie übrigens auch erfüllt bekommen haben, dass es so wie in Corona nicht weitergehen kann, falls sowas wiederkommt, für die Pfleger ist da aus meiner Sicht nicht viel abgefallen. Und da sind solche Ansätze sowohl inhaltlich als auch dem, was sie gesellschaftlich sowohl für den Einzelnen als auch finanziell fürs Gesamtsystem bewirken können, gut geeignet, hier ja über eine fundierte Partnerschaft einfach Inhalte und systemische Änderungen zu erzeugen.
Ja, und ich meine, ich finde es klasse, dass ihr wirklich einfach auch gemacht habt. Ihr habt einfach umgesetzt. Ihr habt gesagt, nein, wir wollen nicht, dass das jetzt einfach endet. Wir schließen da noch was an. Das finde ich übrigens auch ganz klasse. Und wie gut diese Präventionspflege, dieser Ansatz funktioniert, das kann man, wie gesagt, in der Geburtsstätte der evangelischen Altenhilfe Mülheim sehen. Und die werden übrigens auch, Hashtag kurze Eigenwerbung, bei uns bei New Can Leadership am 2. und 3. Dezember da sein und ein bisschen darüber berichten, wie das bei Ihnen so funktioniert und was Sie damit auch für Erfolge erzielen. Da freue ich mich schon sehr drauf, da mit den beiden ins Gespräch zu gehen, mit den beiden Referentinnen, Frau Eumann und Frau Hendricks. Jetzt ist Olaf uns wieder weggefroren.
Mit dem Satz nochmal eingefriest. Wir müssen ja auf die Zeit gucken, Olga, ne?
Wir müssen auf die Zeit gucken. Wir sind
gut
schon
gefüllt und die warme Dusche ist noch gar nicht geduscht worden.
Nee, die warme Dusche ist noch nicht geduscht worden. Wir haben ja unsere Rubrik, aber die können wir ehrlich gesagt ohne unseren Gast nicht machen.
Nee, genau.
Was ein bisschen schade ist, weil ich bin sicher, er hätte schöne Geschichten dabei gehabt.
Aber es gibt ja auch Schöneres, ne, als die Möglichkeit überhaupt zu haben, wieder in die Häuslichkeit zu entlassen, oder? Also das ist
der
sichtbare Beweis für eine qualitativ hochwertige Pflege. Jetzt ist er ganz raus, okay.
Ja, aber ich meine auch der Gedanke, selbst wenn du nicht wieder nach Hause kannst, aber der Gedanke, dass du einfach wieder Freude und Spaß hast und kleine Erfolge vielleicht feierst, die vielleicht für uns sich klein anhören, aber für jemanden kann es ja das Größte sein, wieder alleine mit dem Rollator ins Bad zu fahren. Hallo Olaf, du bist wieder zurück.
Ich wollte nur sagen nochmal, das funktioniert natürlich, und weil du gesagt hast, wir haben den Mut gezeigt, wir haben es natürlich mit unseren Projektpartnern gezeigt, möchte ich auch an der Stelle nochmal deutlich sagen, also sowohl was die Evaluation angeht mit unseren beteiligten Universitäten, Uni Potsdam, Medizinische Hochschule Brandenburg, aber auch mit den weiteren Kooperations- und Konsortialpartnern in dem Projekt. Also ich glaube, da ist der Mut bei allen irgendwie gewesen und ohne die Partner hätte es natürlich auch nicht funktioniert.
Ja, das auf jeden Fall. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer verzeihen uns, dass das heute ein bisschen wirrer ist wegen der technischen Problemchen, aber ich bin optimistisch und Olaf, jetzt überfallen wir dich aber mit unserer warmen Dusche. Das ist unsere Rubrik und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, hast du einen tollen Moment mit einer teilnehmenden Einrichtung irgendwie gehabt, wo ein Gänsehautmoment oder ein Moment, wo du gesagt hast, ja, da mache ich wirklich was Sinnvolles auch, also mit meiner Arbeit. Ich meine, du machst sowieso was Sinnvolles, aber du weißt, was ich meine. Vielleicht hast du da eine kleine Geschichte für uns.
Die warme Dusche.
Genau, das war im Rahmen eines Einrichtungsbesuchs, den wir hatten in Hamburg in einer beteiligten Einrichtung. Eine ältere Dame, die ich irgendwie persönlich aufgrund ihres frischen Aussehens und ihrer positiven Art irgendwie auf Mitte 70 geschätzt hätte maximal, aber die, glaube ich, deutlich älter war. Ich will nicht sagen, wie älter, aber deutlich älter war. Ich hätte mich da ordentlich verschätzt und die vor kurzem ihr Bein verloren hatte. Und lange mit der Entscheidung gehadert hat, ich glaube, das ist schon ein krassen Schicksalstag generell, aber vielleicht auch nochmal da im Alter, wo man ja sowieso auch nicht mehr ganz so mobil ist, lange mit sich gehadert hatte, soll ich eine Prothese mir jetzt noch mit in meinem höheren Alter in Anführungsstrichen antun oder was erwarte ich denn da noch vom Leben? Und die war Teilnehmerin in unserem Projekt Und für die wurde dann im Rahmen auch ihrer Situation, die sie dort hatte, halt ganz spezifisch, ganz für sie individuell therapeutische, physiotherapeutische Maßnahmen wurden ihr zuteil, sind ihr zuteil gekommen. Und ich war auch bei der einen Übung dabei, die wurde da auf dem Gang durchgeführt. Ne? Also auch da braucht man nicht immer einen riesen Physiotherapieraum, weil die Dame muss ja sich auf dem Gang auch bewegen, wenn sie ihr Zimmer verlassen möchte, in den Gemeinschaftsraum kommen will. Und man hat mit ihr da im Gang an der dortigen, an dem dortigen Geländer halt immer wieder aufstehen, aus dem Rollstuhl geübt. Ja, was ja mit einem Bein, glaube ich, generell super schwierig ist, aber auch, ne, dass der Rollstuhl bewegt sich, sie muss das Gleichgewicht halten, sich auch über ihre Kraft da hochziehen. Und das wurde mit ihr dort geübt und ich habe sie angesprochen und ja, sie hatte berichtet, dass es aus diesem Schicksalsschlag mit ihren dunklen Gedanken und eine Prothese möchte sie nicht mehr, aber sie möchte jetzt auch nicht dauernd mehr in ihrem Zimmer sitzen, dass sie das jetzt richtig genießt, dass sie das hier lernt. Und sie hat immer gesagt, oh, ich bin dann mal richtig müde und dann machen wir aber Pausen und ich übe das dann auch mal im Bett, wenn ich müde bin, das Aufstehen mit der Therapeutin und ich kann gucken, schauen Sie mal, ich kann mich jetzt hier schon hochziehen und stehe auf einem Bein. Und dann war sie ganz stolz, dass sie angeleitet wurde in ihren neuen Rollstuhl, der elektronisch gesteuert werden konnte. Und da wurde ihr ja auch Zeit mit ihr genommen, das Ganze zu bedienen und dann aber auch zu verbinden, dass sie eigenständig sich da reinsetzen konnte. Und das hat dazu geführt, dass sie es im Rahmen des Projekts geschafft hat, dann die Einrichtung mit diesem Rollstuhl zu verlassen. Vor diesem Schritt hatte sie auch Angst, weil der ist relativ groß und sperrig, und in den nahegelegenen Supermärkten eigenständig einzukaufen. Und ich glaube, das ist so eine Verbindung zwischen einem sehr zugehenden Pflege in dieser Einrichtung, die mich berührt hat, aber auch unseren Maßnahmen, die sehr individuell und fokussiert auf das, was sie da hatte, gesteuert waren. Ne? Armkraft, Gleichgewichtssinn, diesen immer wieder diese Bewegung üben, sich hochzuziehen, dann auch diese Therapien einzusetzen, je nachdem, wie sie drauf ist. Ja, also wurde jetzt nicht gemacht für meinen Besuch, sondern das war ihre Tageszeit, wo sie da fit genug war und auf gut Deutsch Bock hatte. Und sie hat so gestrahlt und das war erst vor kurzem her und sie hatte so ein ja, sie hat so eine positive Tät ausgestrahlt, trotz dieser Situation. Das hat mich persönlich sehr berührt und getroffen und gedacht, so ja, wenn sie nicht in Hamburg wohnen würde, würde ich sie am liebsten irgendwie jede Woche besuchen, weil einem das selbst gut getan hat, das zu sehen. Ne? Da werden, glaube ich, auch manchmal nochmal so eigene Herausforderungen im Leben relativ oder man kann sich nochmal anderes in solche Situationen hineinversetzen. Und das nimmt man mit nach Hause, irgendwie in den Alltag, und zeigt einem das, was man hier tagtäglich macht. Und wenn es nur halt ist, auf einem Sessel sitzen und nicht diese Pflege verrichten und PowerPoint-Präsentationen, Forderungspapiere zu erstellen, aber dass das einen Mehrwert hat. Ne?
Ah, jetzt wollte er zum Schlusssatz ansetzen. Aber
allein, Punkt, Punkt, Punkt.
Allein, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wir haben ihn verstanden.
Ja, schöne Geschichte.
Sehr schöne Geschichte. Und wir haben genau verstanden, was er meint. Also ich habe es auf jeden Fall genau verstanden, du mit Sicherheit auch. Aber der Bunker, der Betonbunker wieder verschluckt. Und ich würde sagen, wir werden uns mal verabschieden, Stefan, damit wir nicht allzu lang werden.
Machen wir. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber wir haben auch gerne zugehört, oder?
Ja, wir haben sehr gern zugehört und es ist ja auch wirklich ein toller Ansatz, dieser Ansatz der Präventionspflege. Und schade, dass Olaf sich jetzt nicht nochmal verabschieden kann, aber doch kann er, ist wieder da.
Dazu. Genau, dachte ich.
Olaf, wir sind schon...
Wir machen die Abschlussrunde.
Wir machen die Abschlussrunde. Wir haben genau verstanden, was du meinst mit der Geschichte. Und danke, Olaf, dass du unser Gast war, dass du es hier trotz Bunker geschafft hast, bei uns zu bleiben und dich auch immer wieder einzuwählen und uns von diesem wichtigen Projekt und Ansatz berichtet hast. Ja.
Ja, danke euch. Sorry wegen den technischen Problemen. Manchmal ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dann im Redefluss unterbrochen wird und das dann nachwirken kann, wenn man sich automatisch ausloggt oder ausgeloggt wird. Ja, dann halt vielleicht das Vorhergesagte nochmal so ein bisschen nach im Sinne einer Kunstpause, wo jeder nochmal in sich gehen kann und das für sich abwägen kann. Trotzdem war es mir super wichtig, das hier vorzustellen. Ich mache auch nochmal Eigenwerbung. Ne? Wir reden hier schon um einen relativ komplexen Ansatz. Wer sich darunter auch nochmal mehr vorstellen will, im Sinne auch so ein bisschen Neudeutsch Storytelling und Bewegtbilder, kann ich auf die Homepage der AOK Rheinland-Hamburg verweisen, das versichertenpaar.aok.de und dann /SGB-Rea. Dort ist auch noch mal ein Video eingestellt, wo wir an einer Einrichtung den Ansatz vorstellen und so ein bisschen mit Interviewsequenzen auch übrigens der Bewohner und Angehörigen einfach auch noch mal den Zuseher nahe bringen können, was wir uns da konkret drunter vorgestellt haben und wie die Einrichtungen und das System davon profitieren können. Man muss sagen, ja, die Mitbewerber haben unterschiedliche Herausforderungen, auch was ihre Versicherungsstrukturen angeht. Aber wir werden da sicherlich einige Kassen gewinnen, die da mit uns an einem Strang ziehen. Ich gehe davon aus, wenn dann auch die Projektergebnisse vorliegen. Und bis dahin nutzen wir jetzt einfach das halbe Jahr bis Ende des Jahres, was die Pflegeausgestaltung inhaltlich der Pflegereform angeht. Und ich hoffe, dass da Inhalte einfließen werden.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt sagen bis zum nächsten Mal.